Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Früher oder später hat jeder von uns in seinem Leben mal eine Krise. Eine schwierige Phase, ein einschneidendes Ereignis, das uns aus der Bahn wirft. Und mein Gast heute, die kennt sich damit bestens aus. Michaela Grimminger ist Religionslehrerin und Krisenseelsorgerin. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
Schön, dass ich da bin, danke.
Frau Grimminger, ich habe schon gesagt, Sie arbeiten als Krisenseelsorgerin. Geben Sie uns mal so einen ganz, ganz, ganz kurzen Einblick in Ihr Berufsleben. Was waren Ihre wichtigsten Stationen bisher?
Also ich bin eigentlich Bilanzbuchhalterin, habe durch eine Krise beruflich mich völlig umorientiert, bin dann Religionslehrerin geworden, bin ich immer noch vom Grundberuf, habe allerdings nur noch einen Teilauftrag in der Schule und leite das Team der Krisenseelsorge im Schulbereich und da bin ich die Referentin davon.
Also man kann sagen, Sie sind krisenerprobt.
Ja.
Wir tauchen gleich tiefer ein in Ihre Arbeit und erhalten hoffentlich natürlich auch ein paar wertvolle Tipps und Einblicke, die wir für unser eigenes Leben mitnehmen können. Ich bin Eva Fischer und ich wünsche einen schönen Sonntag.
Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Frau Grimminger, erstmal so ein bisschen zu Ihnen persönlich, damit wir Sie ein bisschen kennenlernen. Sie sind gebürtige Fürstenfeldbruckerin,
ja.
Wohnen jetzt in Kloster Lechfeld,
ja.
Und Sie wohnen dort im Klostergebäude, sind aber selbst kleine Ordensschwester.
Genau.
Wie kam es denn dazu?
Ja, ich bin eine Friedbergerin, also ich wohne in Friedberg, mein Zweitwohnsitz ist im Kloster, in Kloster Lechfeld. Ich habe eine WG mit dem Priester dort, praktisch mit dem Thomas Demel. Und ja, wie kam es dazu? Der Pfarrer war früher mein Praktikant. Also jeder Priester hat auch eine Ausbildung in der Schule. Und bevor er Priester wird, ich war bei der Diakonweihe dabei, ich war bei der Priesterweihe dabei. Und wir haben gemerkt, dass wir spirituell so auf einer Wellenlinie sind. Und wir haben uns nie aus den Augen verloren. Und Krise trifft Krise. Das heißt, meine Krise und eine von seinen Krisen haben zusammengetroffen. Ich habe da eine Auszeit bei ihm gemacht im Kloster und da bin ich hängen geblieben sozusagen.
Hat Sie das Leben als Ordensschwester auch mal gereizt?
Immer schon. Also ich habe nach meiner Bekehrung einen ganz tiefen Wunsch gehabt, in den Orden zu gehen, war auf der Suche. Aber ich habe für mich nie den Platz gemerkt, da ist es. Heute bin ich dankbar. So in meiner Lebensform jetzt lebe ich die Vorzüge eines Ordenslebens, so mit Struktur und liturgischen Zugang und Stundengebet, aber auch die Freiheit, wo ich merke, die ist für mich schon ein wichtiger, wesentlicher Bestandteil.
Mhm. Sie haben schon gesagt, Sie wollten nicht immer Seelsorgerin werden. Davor war mal was mit ganz vielen Zahlen im Gespräch. Wie kam denn dieser Sinneswandel?
Ja, ich bin Bilanzbuchhalterin und wollte Steuerberaterin werden. Und auf dem Weg dorthin habe ich ein tiefes Berufungserlebnis, gekoppelt mit einer für mich persönlich sehr schweren Krise. Also für mich eine wichtige Bezugsperson hat eine Diagnose Gehirntumor bekommen. Und diese Koppelung, die war für mich so, also im Nachhinein, das Loch, in das ich fiel, wurde mir zur Quelle meines jetzigen Lebens.
Mhm. Bilanz, Buchhaltung und Seelsorge, das hat ja eigentlich so auf den ersten Blick überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Vermissen Sie dieses Zahlenleben, wo man ja doch vielleicht weniger mit Menschen und mehr mit Zahlen zu tun hat, manchmal etwas, oder genießen Sie es jetzt eigentlich voll und ganz, dass Sie hauptsächlich mit Menschen arbeiten?
Das, was ich jetzt mache, wollte ich nie machen. Ich wollte nie was mit Menschen machen, nie was mit Kindern. Ich wollte mein eigenes Büro haben, ich wollte 24 Angestellte haben, wollte Chef sein und wollte für mich arbeiten lassen. Es anders kommen. Aber heute lebe ich das, glaube ich, was meiner Grundberufung inne liegt. Aber es steckt noch viel Bilanzbuchhalter in mir, weil ich strukturell arbeiten kann, weil ich merke, dieses durch Gesetze sich durchkämpfen, das ist eine Grundlage von meinem Engagement, wo ich so viele Bereiche auch letztlich regeln muss und unter den Hut kriegen muss und organisieren muss. Also da ist schon noch ganz viel Struktur da.
Mhm. Sie waren lange Jahre Hospizhelferin im St. Vinzenz Hospiz hier in Augsburg, haben da natürlich auch ganz viel mit Lebenskrisen, mit dem Tod zu tun gehabt. Sie arbeiten auch bei der Telefonseelsorge in Augsburg mit und sind mittlerweile zur Leiterin der Krisenseelsorge im Schulbereich aufgestiegen. Also ich würde mal sagen, krisenerprobt ist das richtige Wort bei Ihnen. Inwiefern ist für Sie jede Krise auch eine Chance?
Immer. Also jede Krise, also Krise definiere ich als ein Vorher und ein Nachher, wo mir ein wesentlicher Aspekt von diesem Vorher, was mir wichtig ist, in meinem Leben danach, nach diesem Ereignis nicht mehr lebbar ist. Und ich muss mich arrangieren, ob es mir passt oder nicht. Und es gibt so tolle Sätze wie die Zeit hat alle Wunden oder das Leben geht voran. Ja, aber eine Krise beinhaltet auch einen Anpassungsprozess und das ist ein aktiver Traueraspekt. Und mit Krisen müssen wir uns auseinandersetzen. Und wenn wir uns mit Krisen im Lebensfluss auseinandersetzen, dann haben wir eine Chance, ob wir es jetzt wollen oder nicht, uns an die Veränderungen anzupassen und das bestmögliche lebenswerte Leben für uns noch rauszuholen.
Also wir wachsen an unseren Krisen.
Wir können wachsen, ja, wenn wir uns stellen.
Mehr Sonntag. Mehr Zeit für gute Gespräche. Radio Augsburg, Cappuccino.
Sie vermitteln als Religionslehrerin Menschen den Glauben, jungen Schülerinnen und Schülern. Aber sie sind noch viel mehr. Sie sind nämlich da, wenn ihre Schülerinnen und Schüler in eine Krise stürzen. Was sind denn jetzt als Krisenseelsorgerin konkret ihre Aufgaben?
Also im Schulbereich ist einer der größten Aufgabenbereiche für mich der Präventionsbereich. Das heißt, Lehrer, Kollegen, Kollegium, Krisenteams vor Ort fit zu machen, wie sie mit Krisen, mit Todesfällen an Schulen umgehen. Dann haben wir die Möglichkeit, bei Akuteinsätzen vor Ort die Schulen zu unterstützen. Zum Beispiel einer der letzten Einsätze nach Suizid, wo eine Klasse einfach oder eine Schule nicht wusste, wie soll man es den Kindern beibringen. Wie soll man den Werte-Effekt ein bisschen abdämpfen. Da unterstützen wir dann bei Bedarf schon vor Ort auch. Und was wir auch machen, ist ein Nachsorgebereich. Das heißt, Kollegen können bei uns anrufen und schauen, das haben wir gemacht, können wir noch was? Wie können wir die Schüler im Blick haben? Wir haben ja im Schulbereich, also unsere Schüler sind vielfältig von Krisen getroffen. Es gibt Todesfälle, wo man sich vorbereiten kann. Es kann plötzliche Todesfälle, es kann aber auch Suizid oder sowas Kinder betreffen, im Elternbereich, im Geschwisterbereich. Und das ist natürlich, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen immer wieder auseinandersetzt, haben wir natürlich Möglichkeiten, die Kollegen und die Schüler Handlungstipps an die Hand zu geben.
Gehen Sie da in die Klasse? Bieten Sie den Schülerinnen und Schülern ein offenes Ohr an? Oder werden Sie von den Lehrern oder Eltern gerufen? Wie funktioniert denn das dann im konkreten Fall?
Also die Alarmierung geht immer über die Schulleitung. Das heißt, wir arbeiten nur im oder nach Auftrag von der Schulleitung. Und dann passen wir uns an, das, was die Schule von uns braucht. Manchmal ist es ein Briefing einfach für die Kollegen, die selber in den Klassen sind. Oft ist es aber auch so, gerade bei einem Todesfall, was einen Schüler betrifft, dass wir auch direkt in den Klassen agieren und da Interventionen machen und schauen, dass wir die Schüler stabilisieren. Also sowohl als auch, es können Elternabende sein, hatten wir jetzt auch ein paar Mal, dass nach dem Todesfall von einem Elternteil andere Kinder sagen, du Mama, musst du auch sterben? Und andere Mütter einfach gar nicht wissen, wie geht man um. Dann können die Schulen so Elternabende, so offene Elternabende praktisch anfordern bei uns. Also völlig vielschichtig, sowohl für Schulpersonal wie auch für Schüler selber, wie auch für Eltern.
Sie haben ein Lied mitgebracht, das Sie sagen, das für Sie ganz gut zum Thema passt. Das ist Unheilig, geboren um zu leben. Warum gefällt Ihnen dieses Lied?
Jedes Leben ist kostbar und in diesem Lied kommt für mich dieser Moment raus, das ist ja ein Lied, das danach entstanden ist, so diese Zeit, die war. Ich glaube, dass immer dann, wenn wir mit Tod und Trauer konfrontiert werden, einen anderen Blick auf das Leben haben. Und ich wünsche mir diesen Blick danach schon im Leben mit den Menschen, die um uns sind, mit den Menschen, so diesen Tag, diese Geschenke der Begegnungen als Kostbarkeiten zu erleben. Und das Lied erinnert mich immer wieder daran, im Alltag, auch im scheinbar alltäglichen Alltag, der so ja, so wenig birgt manchmal, immer wieder dankbar sein für das, was uns im Alltag einfach zur Verfügung steht. Die Menschen, der Rahmen, der für mich wichtig ist, Rituale, die für mich lebbar sind, aufstehen können, arbeiten können. Ja, im Alltag Dankbarkeit. Und das ist so mein Erinnerungslied dafür.
Es fällt mir schwer, ohne dich zu leben, jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben. Ich denk so oft zurück an das, was war, an jedem so geliebten vergangenen Tag. Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst und jeden meiner Wege an meine Seite gehst. Ich denke an so vieles, seitdem du nicht mehr bist, denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jener Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist.
Mehr Sonntag, mehr Zeit für gute Gespräche. Radio Augsburg Cappuccino.
Jedes Leben hat seine Höhen und Tiefen. Kein Leben kommt ohne Krisen aus. Und das ist in einem gewissen Maße auch gut so, sagt mein heutiger Gast, Michaela Grimminger, Krisenseelsorgerin, leitet die Krisenseelsorge im Schulbereich hier bei uns im Bistum Augsburg. Sie sind natürlich arbeitstechnisch regelmäßig mit Krisen konfrontiert. Aber Sie haben mir auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass Sie auch in Ihrem Leben selber viele Krisen schon durchleben mussten. Wollen Sie mir darüber ein bisschen mehr erzählen?
Ja, ich glaube, Krisen gehören zu jedem Leben. Krisen sind Veränderungen. Und ich habe einige für mich sehr wichtige Krisen erleben müssen, erleben dürfen im Nachhinein. Also ich würde keine meiner großen Krisen mehr durchmachen wollen, aber ehrlich, ich würde auch keine einzige missen wollen im Nachhinein.
Was waren das, Unfälle oder Todesfälle?
Sowohl als auch. Also die für mich beruflich am wichtigsten einschlagende Krise war sicher die Krankheit von meiner Bezugsperson. Also ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen primär und mein Opa war eigentlich wie mein Papa. Und als der die Diagnose bekommen hat, Gehirntumor, und ich komme aus dem Elternhaus, wo Glaube keine Rolle spielt, das war so der erste Berührungspunkt, so, oh, wo kommst du her, wo gehst du hin, was macht das Leben für einen Sinn? Und das war für mich im Nachhinein eigentlich mein Türöffner, sowohl beruflich wie auch in die Glaubenswelt und auch so diesen anderen Blick auf diese Welt zu bekommen. Also das war eigentlich für mich mein Lebensöffner.
Sie haben gesagt, sowohl als auch. Da möchte ich nach dem als auch fragen. Ein Unfall gab es auch?
Mhm. Ja, es gab im Prinzip mehrere. Also ich habe mit 18, ich habe einen Motorradschein angefangen gehabt. Ich habe mit meinem damaligen Freund einen schweren Motorradunfall. Ich war im Rollstuhl. Man wusste nicht, ob ich wieder laufen kann. Aber ich war damals, also aus heutiger Sicht, jung. Und dann hat man es wieder hingekriegt. Ich habe das einen Arzt im Zentralklinikum zu verdanken, dass ich wieder laufen kann. Der hat es einfach probiert. Ich habe mir von den 5 Sehnen im Fuß 4 durchgeschnitten und der hat die zumindest 3 wieder zusammen, wie Gummibänder sozusagen wieder zusammenkriegt. Und da gibt es dann, das war so der dritte große Punkt dann, so am Jahrestag des Unfalls sozusagen, das war am Juni damals, das war so der zweite Geburtstag, bin ich damals mit dem damaligen Freund, mit dem ich auch einen Unfall hatte, in die Dominikanische Republik geflogen. Und beim Rückflug hat das Flugzeug gescheppert und dann hat der Pilot nochmal auf der Landerampe praktisch abbremst. Wir mussten raus, die Maschine wurde gecheckt. Wir sind dann heim und genau diese Maschine von Airwings ist eine Woche später auf dem Flug von der Dominikanischen Republik, also dieselbe Wegstrecke, genau eine Woche später die Maschine abstürzt. Und das war dann, als wir das dann gehört haben, da haben wir gedacht, ja, zum zweiten Mal so das Große, dem Tod von der Schippe springen. Und das sind so Momente, die sind im Moment, gingen die tief. Aber wenn das Leben einen dann wieder hat, dann ist man wieder ganz schnell Kind des Alltags. Mhm. Und da war dann tatsächlich die Krankheit von meinem Opa der Moment, der mich sozusagen nicht mehr rausgelassen hat.
Ja. Wahnsinn, was Sie alles erlebt haben. Gänsehaut auch bei mir. Viele Menschen sagen ja, mein Glaube hat mir in einer Krise geholfen. Bei Ihnen hat die Krise zum Glauben geholfen.
Ja. Mhm. Genau. Ohne Krisen, glaube ich, wären meine Glaubenstüren immer wieder verschlossen worden. Mhm.
Es gibt natürlich nicht das Patentrezept, das einen aus einer Krisensituation schwupps wieder rauszieht. Aber was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern sagen, raten ans Herz legen, die sich jetzt vielleicht gerade in einer Krise befinden?
Krisen will keiner und Krisen sucht man sich nicht aus. Aber wenn eine Krise kommt, eine Veränderung, wo ich merke, das sind Personen, die mir wichtig sind, die kann ich nicht mehr in meinem Leben so halten, wie ich sie kenne, dann ist für mich immer der Punkt, aktiv damit umzugehen. Das heißt, das Leben hinterfragt uns. Und unseres ist nicht, das Leben zu hinterfragen, sondern dem Leben eine Antwort geben auf das, was es uns gerade bringt. Das heißt, unseres ist die Antwort. Und in der Antwort sind wir frei. Wir können in der Krise stocken, wir können stehen bleiben, wir können das Leben vorbeifließen lassen und für uns nichts mehr in Anspruch nehmen. Oder wir können sagen, es ist, wie es ist. Und was ist mir in meiner jetzigen Situation, was steht mir an Lebensqualität noch offen? Mhm. Das ist eine Haltungssache.
Und passend dazu spielen wir jetzt das zweite Lied, das Sie heute als Wunsch mitgebracht haben. Und das ist Elton John mit Circle of Life.
From the day we arrive on the planet and blinking step into the sun. There's more to be seen than can ever be seen. More to do than can ever be done. Some say eat or be eaten. Some say live and let live. But all I agree is to join the stampede. You should never take more than you give in the circle of life. It's the wheel of fortune. It's the leap by faith. It's the band of.
Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Ich verbringe heute diesen wunderschönen Sonntag zusammen mit Michaela Grimminger, Religionslehrerin, Krisenseelsorgerin an Schulen und auch so ein bisschen Gärtnerin, oder?
Ja.
Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass einer Ihrer Lieblingsorte der Klostergarten von Kloster Lechfeld ist. Nehmen Sie uns doch mal dorthin mit. Wie schaut es bei Ihnen im Klostergarten aus?
Kunterbunt. Und das ist immer jemand anzutreffen. Also der Klostergarten in Kloster Lechfeld ist seit der 72-Stunden-Aktion, 2019, glaube ich, war die, wieder öffentlich zugänglich. Und er wird sehr stark frequentiert. Dort leben wir mit unseren Hühnern und Enten und Hasen und die laufen da im ganzen Garten rum. Es kommen ganz viele Familien, auch mit Kindern. Der Klostergarten ist ein Ort der Ruhe, ist ein Ort der Begegnung und ist ein Ort, wo ganz viel Seelsorge auch geschieht.
Ist das Ihr Lieblingsort?
Ja, das ist einer meiner Lieblingsorte tatsächlich. Was mir persönlich zu einem absoluten Lieblingsort fehlt, das ist noch Wasser. Ich liebe Wasser, ich liebe Meer, ich liebe Seen, also am See sitzen und über die Weite sehen. Das ist so Sehnsuchtsort, ja.
Sie haben ja auch dem Klostergarten so ein bisschen Ihren Stempel aufgedrückt, oder? Was ist denn da auch auf Ihren Anstoß hin entstanden?
Vieles. Also wir haben zum Beispiel ein Klosterlädle, das sich initiiert haben. Wir haben sonntags nach dem Gottesdienst ist Begegnung bei Kaffee und Kuchen. Bei schönem Wetter sitzt man draußen, ist wirklich schön, man kommt ins Gespräch. Wenn wir Freizeit haben, der Pfarrer oder ich, dann sind wir so gut wie immer bei schönem Wetter im Klostergarten anzutreffen. Also wir sind da immer ansprechbar. Wir haben Trauergruppen dort auch, wir haben Einzelbegleitungen und wir merken, dass es Menschen gut tut, in und mit der Natur und aus der Natur sozusagen neue Kraft zu schöpfen.
Waren Sie immer schon so naturverbunden oder ist das auch etwas, das Sie in Ihrem Leben erst entwickelt und gelernt haben?
Beides. Also ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen auf dem Bauernhof, daher sicher auch die Liebe zu den Tieren. Ich habe es dann ein bisschen verloren, so als städtisches Kind dann, aber je mehr ich mit Krisen umgehe, je mehr ich mit Veränderungen umgehe, je mehr ich mit Tod umgehe, merke ich, dass ein Ausgleich enorm wichtig ist. Und Natur, die Schönheit zu sehen, die Farben, das Vogelgezwitscher, wenn die Sonne auf die Haut scheint und wenn dann noch die Weite eines Wassers ist, Wasserplätschern, dann merke ich, das erdet auch wieder.
Zum Schluss lasse ich meine Gäste immer noch gern so ein paar Sätze von mir vervollständigen. Und das möchte ich jetzt gerne auch mit Ihnen machen. Ich würde Ihnen dazu immer so einen Satzanfang vorlesen und würde Sie bitten, den Satz einfach für mich zu Ende zu bringen. Mein Job als Religionslehrerin und Krisenseelsorgerin bedeutet für mich...
Oh, das ist schwer. Was bedeutet das für mich? Eine spannende Frage. Ich glaube, das ist für mich die geronnene Lebensgeschichte.
Glück finde ich wo?
Wenn ich zufrieden bin und wenn ich mit mir und meinem Leben, das ich gerade im Moment führe, mich im Einklang finde.
Mein Glaube ist für mich?
Das A und O. Halt, die Kraft, aus der ich schöpfe.
Der perfekte Sonntag ist für mich?
Am Wasser, mit Menschen, die mir gut tun, mit schönen Liedern, die mich berühren und vielleicht mit einem Glas Rotwein in der Hand.
Dann hoffe ich, dass Sie heute Nachmittag noch einen schönen See finden, wo Sie all das genießen können. Frau Grieminger, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch heute.
Danke.
Und wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer jetzt, der dann anfängt.
Ja, danke und danke für die Einladung.
Radio Augsburg Cappuccino, der Sonntagstalk bei Radio Augsburg. Radio.